Hallo zusammen und herzlich willkommen bei dieser Ausgabe der SHK Show. Ich bin Max Hermannsdörfer und ich spreche heute mit Christoph Brauneis. Er ist Beauftragter für Politik und Medien beim Verband Deutscher Kälte-Klimafachbetriebe und bei der Landesinnung Kälte-Klimatechnik Hessen, Thüringen, Baden-Württemberg. Hallo Herr Brauneis.
Einen wunderschönen guten Tag, grüße Sie.
Wir sprechen heute über die sogenannte F-Gase-Verordnung. Da gab es erst vor wenigen Wochen Änderungen. Wir fangen aber mal ein bisschen weiter vorne an für alle, die jetzt mit dem Begriff F-Gase noch nichts anfangen können. Herr Brauneis, können Sie es einmal erklären? Was wird denn in dieser Verordnung an sich geregelt?
Das kann ich gerne machen. Also die F-Gase-Verordnung ist jetzt nichts Neues, auch wenn sie jetzt in einer novellierten Version am 11. März in Kraft getreten ist. Wir haben jetzt schon die dritte Auflage dieser Verordnung. Also 2006 gab es die erste, die wurde dann novelliert, 2015 in der überarbeiteten Version in Kraft getreten und eben jetzt in diesem Jahr haben wir die dritte Version der F-Gase-Verordnung. Und in der Verordnung wird die Verwendung von F-Gasen, und das sind fluorierte Treibhausgase, geregelt. Diese F-Gase kommen in unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz. Für uns und für Sie als Hörer ist es natürlich der Einsatz als Kältemittel in Kälteanlagen, Klimaanlagen und Wärmepumpen, der dort besonders im Fokus steht. Da diese F-Gase einen hohen Treibhauseffekt haben, wenn sie in die Atmosphäre entweichen, was eigentlich im Normalfall in der Anwendung nicht passieren sollte, aber es kommt zu Leckagen. Also wenn sie in die Atmosphäre entweichen, haben sie einen hohen Treibhauseffekt und deshalb wird ihre Verwendung durch die F-Gase-Verordnung eingeschränkt. Das ist Sinn und Zweck der Verordnung.
Okay, und da gab es jetzt zum 11. März eine Änderung, beziehungsweise die Änderung ist zum 11. März in Kraft getreten, wahrscheinlich um genau das zu verhindern, dass eben Treibhausgase beziehungsweise klimaschädliche Gase in Umlauf kommen. Können Sie es mal erklären, was wurde da genau geändert?
Ja, okay. Es gab in der alten und jetzt auch in der novellierten F-Gase-Verordnung eigentlich zwei Hauptpfeiler, auf denen diese Verordnung beruht und mit denen man die Leckagen von F-Gasen eben reduzieren möchte. Das eine ist der sogenannte Phase-Down. Und dahinter verbirgt sich eine schrittweise Reduzierung der Gesamtmenge an fluorierten Treibhausgasen, konkreter der HFKW-Kältemittel, die in der EU jedes Jahr neu auf den Markt gebracht werden dürfen. Als wir 2015, als dieser Phase-Down eingeführt wurde, hatten wir eine Größenordnung von 180 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent, so heißt die Einheit, erkläre ich gleich aber noch, was sich dahinter verbirgt, die in den Markt eingeführt werden durften. Das ging dann immer weiter runter, schrittweise. Und wir haben dann im vergangenen Jahr noch etwa 65 Millionen Tonnen durften 2023 in der EU verkauft werden. Das ist schon ein enormer Erfolg, den die gesamte Branche dort erzielt hat, dass es eben innerhalb weniger Jahre gelungen ist, die Gesamtmenge der F-Gase so deutlich zu reduzieren. So, und die Veränderung ist jetzt wie folgt. Ursprünglich war geplant in der alten F-Gase-Verordnung, dass man quasi bei 20% der Ursprungsmenge den Deckel drauf macht und das wäre die sogenannte Quote, die pro Jahr weiter erlaubt wäre. In der novellierten F-Gase-Verordnung wird das jetzt deutlich schneller reduziert und geht bis auf null im Jahre 2050 zurück. Damit man sich das vielleicht ein bisschen klar machen kann, was das bedeutet. Wir haben, wie gesagt, etwa 65 Millionen Tonnen im vergangenen Jahr in der EU in den Markt gebracht. Im nächsten Jahr wird es nur noch etwa die Hälfte sein. Drei Jahre später wieder eine Halbierung der Gesamtmenge. Das heißt, da wird es zu einer Verknappung von Kältemitteln kommen. Damit einhergehend einer Verteuerung. Und die gesamte Branche ist jetzt eben angehalten, nach Möglichkeit, vor allen Dingen in Neuanlagen, wo man das eben entsprechend planen kann, Kältemittel mit niedrigerem Treibhauseffekt zu verwenden, beziehungsweise sogenannte natürliche Kältemittel wie Propan, Ammoniak oder Kohlendioxid. So, das ist die eine Säule. Und das andere, das sind klassische Inverkehrbringungsverbote, die jetzt eben auch nochmal verschärft wurden, dass dann eben zum Beispiel gesagt wird, Ab 2027 dürfen keine Luftwasserwärmepumpen mehr in der EU verkauft werden, also in Verkehr bringen, das erstmalige den Markt zur Verfügung stellen mit einem bestimmten Treibhauseffekt des Kältemittels. Und das sind so die beiden Schrauben, an denen gedreht wird, um die Gesamtemissionen zu reduzieren.
Das hört sich jetzt für mich, der jetzt nicht ganz so tief in der Materie ist, schon nach einem krassen Umstieg an. Wenn Sie sagen, letztes Jahr 65 Millionen Tonnen, in diesem Jahr die Halbierung und dann die Halbierung weiter fortgesetzt. Ist es denn wirklich so ein krasser Umstieg, wie es sich jetzt für mich als Laie anhört? Oder geht die Branche damit ganz gelassen um?
Na, Gelassenheit würde ich es mal nicht bezeichnen. Wir haben, oder die gesamte Branche, sowohl die Hersteller als auch die Handwerker, haben sich natürlich schon seit der alten Verordnung, oder jetzt alten Verordnung seit 2015, darauf vorbereitet und setzen, wo es möglich ist, eben auf alternative Kältemittel. So, das muss jetzt deutlich schneller gehen und das ist eben eine Sache, die wirklich eine Herausforderung darstellt für alle Handwerksbetriebe, für die Betreiber und natürlich die Hersteller. Es bleiben über kurz oder lang, also sagen wir mal, zum Ende des Jahrzehnts haben wir eigentlich nur noch die Kältemittel Propan, Ammoniak, Kohlendioxid und Wasser, die zukunftssicher eingesetzt werden können. So, und wenn man sich die Eigenschaften dieser Kältemittel anschaut, Propan, brennbar, Ammoniak, giftig, Kohlendioxid, hat auch erstickende Wirkung in höheren Konzentrationen und hat sehr hohe Anlagendrücke. Das heißt, das Thema Sicherheit wird für Betreiber, für die Hersteller, aber auch für die Anlagenbauer und Servicefachleute an Bedeutung deutlich zunehmen, wenn eben die sogenannten Sicherheitskältemittel, und so wurden sie bezeichnet, nämlich die F-Gase, wenn die über kurz oder lang vom Markt verschwinden werden. Weil die waren nicht toxisch und nur in Ausnahmefällen brennbar.
Jetzt haben Sie aber auch schon gesagt, wer von dieser Änderung wirklich betroffen ist. Und das hört sich für mich an, als wäre es die komplette Wertschöpfungskette, also sowohl die Industrie als auch der Handel, dann natürlich der Heizungsbauer, der Anlagenmechaniker. Drücken Sie es gern selbst auch nochmal aus. Wie sind so die betroffenen Parteien? Wer steckt da alles mit drin und wer ist davon betroffen?
Also betroffen, wie Sie es gesagt haben, sind eigentlich alle Akteure der Branche. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch. Zum einen die Hersteller. Sie müssen neue Produkte entwickeln. Wenn Sie doch das noch nicht im Portfolio haben, ist das eben zwingend erforderlich. Und bleiben wir mal jetzt bei der Produktgruppe, die für Ihre Zuhörer oder unsere Zuhörer gerade besonders wichtig ist, der Bereich Wärmepumpen. Dort gab es oder gibt es viele asiatische Hersteller, die eben auch im Markt mitspielen, die vor allem und fast ausschließlich auf F-Gase als Kältemittel gesetzt haben. Die mussten sich jetzt natürlich entsprechend rüsten, darauf einstellen, neue Produkte entwickeln, produzieren, in den Markt bringen. Da sind die auf dem besten Weg, dass sie eben dann mit den klassischen, ich sag mal, deutschen Heizungsherstellern, die Wärmepumpen anbieten, eben weiterhin im Wettbewerb bleiben und dann eben vor allen Dingen auf das Thema Propan-Wärmepumpen setzen. Das ist also eine Umstellung für die Hersteller. Die Hersteller müssen natürlich auch mit den Sicherheitsaspekten des Kältemittels Propan müssen sie mit klarkommen, ihre Anlagen entsprechend absichern, damit es zu keinen Unfällen kommt.
Wenn ich da vielleicht direkt kurz einhaken darf, weil dieser Sicherheitsaspekt, der ist ja eigentlich schon ein gewaltiger und sollte ja schon ganz klar sein, wie eine Wärmepumpe auch sicher betrieben werden kann. Was gibt's da jetzt auch schon für Möglichkeiten, wenn man mit Propan oder mit anderen Optionen hantiert?
Also wenn wir den Wärmepumpenbereich anschauen, muss man sich, glaube ich, wenig Sorgen machen. Ein Großteil der Wärmepumpen, die in Deutschland, bleiben wir mal jetzt in Deutschland und nicht immer nur den Blick auf die EU, die in Deutschland verkauft werden, sind die klassischen Monoblock-Wärmepumpen, wo der Kältekreislauf oder der Kältemittelkreislauf im Außengerät kompakt außerhalb des Gebäudes ist. Und dann geht man eben mit Sohle Wasser ins Gebäude und dort wird dann eben die Wärme an den klassischen Heizkreislauf übertragen. Da gibt es nur ganz, ganz geringes Gefahrenpotenzial. Ich Ich weiß aber von einem Fall, wo zum Beispiel ein Wärmetauscher, der den äußeren und den inneren Kreis verbindet, dass der korrodiert war, der ist aufgefroren im Winter und dann konnte das Propan in den Wasserkreislauf hineindrücken und es hat zu einer Explosion eines Hausteils geführt, wo alle gedacht haben, das kann ja eigentlich bei einem Monoblockgerät nicht passieren. Da sieht man aber, und wenn man jetzt auf der SAK Essen oder bei den anderen Messen und Ausstellungen sich das anschaut, da haben die Hersteller ihre Hausaufgaben gemacht, um eben Außen- und Innengerät sauber zu trennen und eben auch im Fall eines Wärmetauscher-Problems eben nicht zur Gefährdung kommt. So, das sind die Monoblockgeräte, aber die decken ja nicht alle Anwendungen ab. Es gibt eben auch die klassischen Split-Wärmepumpen oder Split-Klimageräte. Und dort würde ich mir das durchaus zweimal überlegen, wie ich es wirklich sicherheitstechnisch sauber abbilden kann, dass ich mit Propan ins Gebäude gehe, dass ich eine verdreckt verdampfende Klimaanlage oder eine Split-Wärmepumpe habe, wo ich Propan habe. Also ich würde es mir zweimal überlegen, ob ich zum Beispiel, wenn ich eine Klimaanlage, ein Innengerät in meinem Wohnzimmer habe, wo Propan als Kältemittel zirkuliert, würde ich vielleicht einen brennenden Adventskranz nicht unbedingt darunter stellen. Da passiert normalerweise nichts, aber sollte es aus irgendwelchen Gründen zu einer Leckage kommen, dann habe ich meine Zündquelle gleich parat. Also man muss das mit großer Sorgfalt betrachten. Man darf es nicht auf die leichte Schulter nehmen, eben auch als Handwerksbetrieb nicht, wenn man an diese Anlagen rangeht. Ja. Aber es wird funktionieren in den allermeisten Fällen. Aber wie gesagt, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja. Vor allen Dingen auch, wenn man in den Kältemittelkreislauf eingreifen muss für eine Wartung, für einen im Servicefall oder es gibt eine Leckage, es muss was repariert werden. Es ist dann eben Propan.
Aber dann gehen wir doch genau auf den Punkt näher ein, wie sich auch Handwerksbetriebe jetzt umstellen müssen und die Anlagenmechaniker und Heizungsbauer in Deutschland, weil da ändert sich ja dann schon in der Arbeitsweise zumindest ein bisschen was. Herr Braunheiß, fassen Sie es doch gern mal zusammen. Wie sollten jetzt Anlagenmechaniker und Heizungsbauer mit dieser Änderung umgehen?
Sie sollten sich auf jeden Fall entsprechend schulen lassen, damit sie sicher sind im Umgang mit brennbaren Kältemitteln. Bei den Monoblock-Wärmepumpen wird es relativ einfach sein. Da wird man ganze Module wahrscheinlich austauschen. Aber die Welt besteht eben nicht nur aus diesen Anlagen, sondern es gibt eben auch Split-Wärmepumpen. Und auch wenn es jetzt weniger für Ihre Zuhörer an Bedeutung ist, es gibt ja nun auch genügend stationäre Kälteanlagen. Es gibt Groß- und Industriewärmepumpen. Es gibt ja mannigfaltige Anwendungen, die in die Kältemittel drin sind. Und dort ist es ein ganz anderes Thema, mit der Sicherheit umzugehen.
Okay.
So, und es müssen die Handwerker, müssen die Betreiber bzw. die Besitzer, wenn es jetzt um eine Wärmepumpe oder eine Klimaanlage geht, auch entsprechend unterrichten, was sie tun und lassen sollen. Also eine unterputzverlegte Kältemittelleitung mit Propan sollte man vielleicht darauf hinweisen, dass beim Aufhängen eines Bildes, dass man das ein etwas größeres Risiko hat, wenn man diese Leitung anbohrt. So, und bei größeren Anlagen ist es in jedem Falle wichtig, dass man sich mit einer entsprechenden Gefährdungsbeurteilung auseinandersetzt. Und das ist eine Verantwortung der Betreiber. Die müssen einschätzen und festlegen, welche Sicherheitsvorkehrungen müssen beim Betrieb einer Anlage berücksichtigt werden. Also das ist schon wichtig. Und was die Aufstellbedingungen betrifft, das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis, aber da haben die Branchenverbände aus der Heizung auch entsprechende Unterlagen schon zur Verfügung gestellt. Wo darf ich denn, auch wenn es sich um ein Kompaktgerät handelt, eine Propananlage, wo darf ich das aufstellen? Beachtung, sind Lichtschächte in der Nähe, offenbare Fenster, gibt es Senken, wo im Falle eines Propanaustritts zündfähige Gemische entstehen können. Also da muss man sehr darauf achten.
Okay, aber auch da gibt es auch bereits schon Richtlinien und Vorgaben, die dann von anderen Verbänden auch ausgegeben werden und die eigentlich bereits im Handwerk bekannt sein sollten.
Ich meine, es werden ja auch schon abertausende Wärmepumpen mit Propan eingebaut, wo das berücksichtigt wird. Ja, ja. Aber es gibt eben auch noch Akteure, auch im Handwerk, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Und die müssen eben nachlegen.
Die müssen nachlegen mit Schulungen, mit Zertifizierungen. Was gibt's in diesem Bereich? Bieten da auch Sie als VDKF etwas an für Handwerksbetriebe, was Schulungen in dem Bereich anbelangt?
Also wir sind jetzt selber als Verband kein Schulungsanbieter. Wir erarbeiten gerade zum Beispiel eine entsprechende Unterlage, einen Flyer, in dem wir die Inhalte der F-Gase-Verordnung zur Verfügung stellen und zusammengefasst haben. Das ist in der Erstellung, aber die Schulungen, das passiert in den Fachschulen der Kälte-Klimabranche. Die Bundesfachschule in Maintal, die Norddeutsche Kältefachschule in Springe oder das ICKE in Duisburg, das sind jetzt einfach nur so mal die drei größten Schulungsanbieter, die wir haben. Dort wird natürlich der Umgang damit geschult. Wer mit F-Gasen arbeitet, benötigt, und das ist eine Vorgabe in der F-Gase-Verordnung, eine entsprechende Zertifizierung. Ansonsten darf man eben mit diesen F-Gasen nicht hantieren, man darf keine Anlagen installieren und warten. Was jetzt in der neuen F-Gase-Verordnung geändert wurde, ist, dass auch der Umgang mit natürlichen Kältemitteln ein Zertifikat erfordert. Das war bisher nicht der Fall. Das ist noch nicht konkret festgelegt, wie die Inhalte sein werden, welche Schulungen und Trainingsmaßnahmen erfolgen müssen. Aber auch der Umgang mit Propan, Ammoniak, Kohlendioxid als Kältemittel wird künftig ein Zertifikat benötigen. Das muss jetzt auf Ebene der Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Das wird also noch 1-2 Jahre Zeit ins Land gehen. Aber dann kommt das. Alte Zertifikate bleiben gültig, müssen aber künftig, und das ist auch eine Neuheit, alle 7 Jahre mit einem Auffrischungslehrgang erneuert werden.
Okay, also doch einige Punkte, mit denen sich auch Handwerksbetriebe beschäftigen sollten, die in diesem Bereich tätig sind. Herr Braunheiß, zum Abschluss, gibt es noch irgendwelche Tipps für Handwerksbetriebe, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zur F-Gase-Verordnung? Wo kann man sich noch drüber informieren? Oder was ist Ihnen selbst vielleicht auch noch wichtig zu sagen?
Also was mir jetzt wichtig ist, hier an dieser Stelle, wo ich eben jetzt auch ans SHK-Handwerk spreche, und normalerweise sind ja die Kälteanlagenbauer mein Klientel, was ich mit Inhalten bediene, ich würde dafür plädieren, Kooperationen zu schließen zwischen diesen beiden Gewerken. Die SHK-Fachbetriebe haben die entsprechende Expertise, was den Wasserkreislauf, den Heizungskreislauf im Gebäude betrifft. Kälteanlagenbauer haben die Expertise, was den Umgang mit dem Kältemittelkreislauf betrifft. Und wenn es jetzt nicht um eine Monoblock-Wärmepumpenmontage geht, ist es dann wirklich auch sinnvoll, auch bei Split-Systemen, arbeitet zusammen, teilt euch das entsprechend auf, bevor jede Gruppe lange, lange Schulungen im anderen Gewerk macht, um fit zu sein, schließt also entsprechende Kooperation. Wichtig ist auch, und dann musste man sich vielleicht als Betreiber, als Inhaber von Kälte-, Klima-, Wärmepumpenanlagen nochmal genauer mit befassen. Und da können Sie natürlich auch über Ihre Medien noch weiter informieren. Es gibt eine Fülle von Betreiberpflichten. Das ist nicht die Aufgabe des Handwerkers, sondern das sind Betreiberpflichten, bei denen natürlich der Handwerker unterstützen und entsprechend beraten muss. Aber Thema Dichtheitskontrollen zum Beispiel von Anlagen. Da können auch ganz schnell Hauswärmepumpen reinrutschen. Ne? Es gibt also Anforderungen zum Beispiel, dass die Anlagen regelmäßig auf Dichtheit überprüft werden, und zwar F-Gasanlagen, in Abhängigkeit der Füllmenge. Mehr oder weniger häufig. Und da sind jetzt in der neuen F-Gase-Verordnung auch neue Kältemittelgruppen hinzugekommen, sodass man auch mit einer klassischen Hauswärmepumpe schnell in eine solche verpflichtende jährliche Dichtheitskontrolle reinrutschen kann. Da muss man sich genauer angucken, welches Kältemittel ist drin, welche Füllmenge habe ich. Und das ist eine Pflicht des Besitzers. Und darüber muss man dann entsprechend informieren.
Wäre dann auch etwas, was der Installateur oder der Handwerksbetrieb in dem Fall den Kunden einfach sagen muss und da einfach die Informationen auch weitergeben muss in der Beratung.
Ja, auf jeden Fall. Und man muss sich mit den Bestandsanlagen beschäftigen. Man muss sich anschauen, welche Kältemittel sind dort in der Anlage enthalten. Mhm. Betrifft vor allen Dingen auch den Bereich der klassischen Kältetechnik, der stationären Kälteanlagen. Aber die neue F-Gase-Verordnung zieht auch nochmal die Daumenschrauben an, was Service und Wartung betrifft. Und es gibt dort entsprechende Verwendungsverbote von Kältemitteln mit einem hohen Treibhauseffekt. Und dann kann es sein, man hat eine Leckage an der Anlage und man bekommt, weil es eben ein rares Gut geworden ist, ein Kältemittel nicht mehr auf dem freien Markt. Dann kann man die Anlage nicht reparieren. Und dann hat der Betreiber natürlich für die dahinter gelagerten Prozesse ein Riesenproblem. Mhm. Und das ist das, wo wir jetzt auch aufklärerisch unterwegs sind und vor allen Dingen die Betreiber informieren, dass sie sich ihren Anlagenpark genau anschauen müssen, was sie dort im Bestand haben und was kann zukunftssicher betrieben werden.
Wo findet man dazu dann die passenden Informationen sowohl für Handwerksbetriebe als auch für die Betreiber, für die Kunden im Endeffekt?
Also das ist eine Aufgabe, die wir natürlich als Verband für unsere Mitglieder erarbeiten. Wie gesagt, wir erstellen gerade eine entsprechende Broschüre, in der die Betreiberpflichten eben auch zusammengefasst und erläutert werden. Das ist dann etwas, was über den VDKF oder die Bundesfachschule zu beziehen ist. Das sind eigentlich so die wesentlichen Dinge. Ja. Wir geben da jetzt Gas. Das wird jetzt nicht mehr lange dauern. Ich denke, in 2-3 Wochen haben wir das den Flyer vorliegen, aber man darf auch nicht vergessen, wir haben jetzt gerade mal 8 Tage seit Inkrafttreten der Verordnung sind ins Land gegangen und es sind auch nach wie vor noch einige Fragen offen, weil die Formulierungen in der F-Gase-Verordnung durchaus unterschiedliche Deutungen zulassen. Da bemühen wir uns jetzt gerade auch als Verband um eine Klärung.
Spannendes Thema und wie Sie sagen, da ist dann noch einiges auch offen und weiter zu klären. Deshalb, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir hier auch im SHK-Show-Podcast über die F-Gase-Verordnung gesprochen haben. Wir sprechen gerne in ein paar Monaten nochmal, Herr Braun, als wenn so ein paar Fakten dann endgültig geklärt sind und wenn so auch die ersten Erfahrungsberichte aus der Praxis dann vorliegen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und für die erste Einführung in dieses Thema und wünsche Ihnen alles Gute und bis bald.
Bis bald, Dankeschön für die Einladung und ich stehe gerne nochmal zur Verfügung, um auch weitere Aspekte der Verordnung zu beleuchten. Bei so einem 180 Seiten Dokument,
da gibt's einiges.
Was es ursprünglich war, kann man natürlich in einem solchen Podcast immer nur mal reinpieksen. Ja. Es gibt durchaus noch andere Aspekte, die erwähnenswert wären oder über die wir gerne diskutieren können. Ganz herzlichen Dank.
Machen wir so, diskutieren wir und sprechen wir gern in dem weiteren Interview. Vielen lieben Dank, Herr Brauneis. Alles Gute.
Bis dann.
Das war's für heute mit dieser Folge der SHK-Show. Wie immer gilt, falls euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo da, bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen bei eurer Podcast-Plattform oder empfiehlt SHK-Show gerne weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao.